Diese Episode ist der zweite Teil des großen Interviews mit Nils Hafner und Harald Henn zum CX Trendradar 2022. Wir sprechen über die Situation in der Dachregion in den Themenfeldern Marketing Automation, Customer Journey Orchestrierung und die benötigten KPIs zur Steuerung. Wir befassen uns mit den von den beiden neu geprägten Begriff Outside Inside und wir werden maximal praxisnah bei der Vorstellung einzelner Leuchtturmprojekte. Willkommen bei dieser neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch beim zweiten Teil zum CX Trendradar zuhörst. Falls du den ersten Teil letzte Woche noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, mit diesem anzufangen. Dann ist auch der Interviewfluss noch einfacher nachzuvollziehen. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Der CX Trendradar analysiert in diesem Jahr nochmals deutlich umfassender die Situation für Customer Experience Management in Unternehmen der Dachregion. Deshalb hatten auch die Macher des CX Trendradars Nils Hafner und Harald Henn viel zu erzählen. Im ersten Teil ging es vor allem um die Studie selbst und die Kerndimensionen dieses vor allem für die Praxis gemachten Tools. Wir haben über neue Insights zur CX-Strategieentwicklung gesprochen, sowie zu den Dimensionen People und Technology. Aber auch der zweite Teil ist pickepacke, voll mit vielen interessanten neuen Informationen. Wir tauchen direkt ein in das Themenfeld Marketing Automation und wie es in der Dachregion in vielen Unternehmen implementiert ist. Wenn wir jetzt mal noch einen Schritt weitergehen, wir haben einerseits die Customer Analytics, die mir Indikationen darüber geben, was denn jetzt idealerweise zu tun wäre. Und dann gibt es noch das Themenfeld Marketing Automation, was dann im Prinzip die Ergebnisse aus der Analytics hernimmt, um dann eben das auch zu tun, was ich jetzt schon weiß. Wie seht ihr denn die Entwicklung bei Marketing Automation?
Also ich beantworte den ersten Teil eher technisch und dann Nils wird noch seinen Teil dazu geben können aus der anderen Sicht. Also die Tools sind zurzeit sehr mächtig und zum Teil auch sehr einfach zu bedienen. Also wenn man sich anschaut, wie die Tools von SAP, von Emasis oder von HubSpot oder wie auch immer funktionieren, große Funktionsvielfalt. Das Thema ist nur, dass viele Unternehmen jetzt eine Strategie bräuchten. Welchen Content für welchen Kunden spiele ich denn wie aus? Weil das System sagt, du musst mir dann bitte schon sagen, nach welchen Regeln ich jetzt was tun soll. Von alleine mache ich jetzt erstmal nichts. Und das Thema ist, dass in vielen Unternehmen das Know-how und auch die Ausstattung mit Personal und Ressourcen und Know-how und Strategie fehlt. Wie sieht denn eine vernünftige Marketing-Automation-Umsetzungsstrategie aus? Aber das übergebe ich dann auch gern nochmal an Nils aus seiner Sicht.
Also den technischen Segen hast du gegeben und jetzt kommt der Nils und sagt, das ist das Intellektuelle, was
er tut. nicht das Intellektuelle, aber vielleicht auch so ein bisschen das Kreative, weil wir hier natürlich auch sehr stark die Anzahl der Automationsmöglichkeiten heute tracken können. Also wenn ich mich umschaue beispielsweise auf dem deutschen Markt der Versicherungsinstitute, dann stellen wir fest, dass wir Versicherungsinstitute haben, die beginnen erst mit dem Thema Marketing-Automation, die haben vielleicht 5, 6, 7 Vorfälle automatisiert, wenn dann Regeln getroffen. Andere haben 400 bis 600 Stories entwickelt, wo sie eigentlich bei einer bestimmten vorliegenden Kundensituation, Wechsel des Versicherungsberaters, Umzug des Kunden, Beschwerde, Schadeneingang, Schadenlösung, Nachverfolgung des Schadens in Bezug auf Zufriedenheit, Nachverfolgung in Bezug auf Freundlichkeit etc. Solche Stories entwickelt haben, die man automatisieren kann. Und das ist für mich eigentlich besonders interessant, denn wir wissen ja beispielsweise aus der sozialen Durchdringungstheorie, dass sich Beziehungen durch die Anzahl von Interaktionen ergeben. Das bedeutet, wenn ich tendenziell als Unternehmen, und das ist ja ein großes Problem der Versicherer heute, sehr, sehr wenig Kundeninteraktionen habe, dann ist sowas wie Marketing-Automation ja pures Gold für mich, wenn ich mir überlegen kann, an welchen Stellen macht es eigentlich Sinn, dass der Kunde und der Versicherer miteinander reden. So, und wenn ich das plausibel eigentlich dem Kunden zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Touchpoint präsentieren kann, dann habe ich gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil, nämlich ein oder zwei zusätzliche Kontakte, die mir wiederum helfen, meine Beziehung mit dem Kunden zu stärken.
Wenn ich die richtige Geschichte habe, das ist das Thema. Viele haben am Anfang von Marketing Automation einfach, weil sie es konnten, blind Kampagnen rausgehauen. Nach dem Motto, oh, da kannst du jetzt automatisiert, kannst du jetzt den Kunden bombardieren irgendwo. Das ist natürlich dann kontraproduktiv. Die Kunst liegt darin, gibt es gute Anlässe? Was würde den Kunden jetzt an dieser Stelle begeistern? Was würde ihn jetzt Freude machen? Wo würden wir seine Irritationen jetzt vermeiden? Und dazu brauchst du Leute in Marketingvertrieb, die aus Kundenperspektive denken können, eine gute Geschichte entwickeln können. Das System sagt dann, okay, da habe ich einen Textbaustein dazu, da habe ich ein Bild dazu, für die Persona Peter Pirner habe ich eine andere Geschichte als für die Persona Nils. Das kriege ich dann schon hin. Ich kann dir das auch automatisieren, auch zwei- und dreistufig. Aber du musst mir schon sagen, welche Geschichte du erzählen möchtest.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Prozess. Weil eigentlich, wenn ich die Technologie habe und ich habe die Menschen, dann muss ich immer noch irgendwie hin organisiert bekommen, dass das dann auch zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Umfang auch passiert. Nils, ihr schreibt zum Beispiel, Customer Journey Management ist jetzt ein etablierter Standard. Da gibt es aber doch sicher auch wiederum ganz unterschiedliche Ausprägungen im Unternehmen, oder?
Ja, wir müssen als allererstes wahrscheinlich mal auf der einen Seite die Designkomponente, also das Customer Journey Mapping vom Customer Journey Management unterscheiden. Und da sehen wir die unterschiedlichen Reifegrade. Also wenn wir sehen, dass das ein Unternehmen, was mit diesem Thema erst anfängt, anfängt zu mappen, einzelne Journeys erstellt, sich überlegt, wie kann man diese Journeys auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise der Interaktion oder der Infrastruktur, optimieren, dann ist das natürlich zu unterscheiden von einem Unternehmen, was eigentlich sämtliche Bestandteile aller Journeys in irgendeiner Art von Customer Journey Management Datenbanksystem eigentlich niedergelegt hat. So, und das ist eigentlich für mich so der erste Schritt weg vom amateurhaften ersten Liebhaberschritt zum Thema CX, dieser Schritt vom Mapping zum Management. Der zweite Punkt ist dabei sicherlich die Anbindung von Datenquellen. Das heißt also, dass ich mir überlege, wie kann ich denn beispielsweise meine Kundenzufriedenheitsmessung oder meine TNPS-Messung, inwiefern das auch sinnvoll sein soll, an den einzelnen Touchpoints in so ein Managementsystem einbinden, dass ich eigentlich in Echtzeit auf Basis der Feedbacks meiner Kunden sehe, wo laufen die Dinge gut, wo laufen die Dinge schlecht. Bedeutet aber auch, dass ich mir regelmäßig dann die Frage stellen muss, messe ich hier überhaupt noch die richtigen Dinge? Und das ist sicherlich der zweite Punkt, wo wir sagen, okay, einerseits ist das natürlich gerade für ein mittelgroßes Unternehmen schon erstrebenswert, so ein Customer Journey Management zu haben, die entsprechenden Datenquellen anzubinden. Andererseits muss ich da natürlich auch immer wieder kritisch drüber gehen und sagen, messe ich hier jetzt und messe ich nicht unter Umständen auch zu viel? Das heißt also, gehe ich nicht meinen Kunden auf die Nerven mit diesen Messungen. Und das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt, zu sagen, welche Messpunkte sind denn tatsächlich wichtig? Und nicht einfach, wie du eben schon ganz schön gesagt hast, einfach erstmal alles messen, sondern es geht hier genauso wie bei der Story-Entwicklung um Relevanz.
Und die Steuerungs-KPIs, die ihr auch beobachtet habt, unter anderem auch in euren Leuchtturmprojekten zum Beispiel, kann man da mittlerweile von einem festen Set ausgehen, wo man sagt, das ist so ein Minimum-Set an Steuerungs-KPIs und alles andere ist dann sowieso sehr spezifisch und an die Unternehmenssituation anzupassen bei den KPIs. Also gibt es ein Set an KPIs, wo man sagt, da haben sich jetzt alle drauf verständigt, das ist jetzt, auf diese KPIs sollte man in jedem Fall schauen und dann kommt noch die Kür unternehmensspezifisch. Gibt es sowas oder?
Naja, ich würde mal sagen, es gibt Kategorien, die man auf jeden Fall in so einem Cockpit haben sollte. Das ist sicherlich einer meiner Hauptpunkte. Also wir haben ja gesagt, also CX ist im Management angekommen. Das ist ja so eine unserer Kernüberschriften in diesem Jahr. Und deswegen haben wir ja seit Beginn des CX-Trendradars eigentlich das Thema Cockpits auf 12 Uhr. Weil das eigentlich die für uns das relevante Instrument ist, um das überhaupt in eine Unternehmenssteuerung reinzubringen. So, und was steht im Zentrum einer Unternehmenssteuerung, stehen eigentlich die Geschäftskennzahlen. Das heißt also, was für uns eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Geschäftsentwicklung, Wachstum und Profitabilität zu linken an bemerkenswerte oder Beurteilungskriterien des Kunden. Ja, also wenn wir jetzt solche Dinge nehmen wie eine NPS-Umfrage. Der NPS scheint ja weltweit so eine der Standardkennzahlen zu sein. Dann muss man ja sagen, das ist im Prinzip ja eigentlich nur eine Momentaufnahme dessen, wie unsere Kunden uns gerade einschätzen. Auf einer ursprünglich von Fred Reichel total willkürlich gezogenen Skala. So, nichtsdestotrotz, wenn alle auf der gleichen Skala messen, ergibt sich ja die Relevanz von selber. Das heißt aber auch für mich, dass ich jetzt mir überlegen muss, wie linke ich denn jetzt einerseits die Entwicklung meines Geschäfts, mein Wachstum, meine Profitabilität mit dem, was meine Kunden sagen. So, und in den allermeisten Fällen kann man hier einen positiven Zusammenhang herbringen. Das heißt, dass wenn die Kunden das Unternehmen besser beurteilen, dann gibt es in der Regel einen positiven Geschäftsverlauf. Jetzt nützt mir das für die tägliche Steuerung ja noch überhaupt nichts, sondern ich muss hinten dran, und wir sind ja bei dieser wunderbaren Dimension Prozesse, muss ich ja wissen, was sind denn meine Prozesskennzahlen? So, das ist ja jetzt genau das Spannende. Wie viele Beratungen mache ich denn beispielsweise im Vertrieb? Wie schnell löse ich denn Anliegen meines Kunden im Customer Service? Ja, wie häufig ruft der Kunde wegen des gleichen Problems an? Wie viele wertschöpfende Kontakte habe ich und wie viel Self-Service habe ich auch hinten dran. Dann die Frage, wie viele Kampagnen lanciere ich denn über das Jahr gesehen und wie viele davon sind denn erfolgreich dergestalt, dass der Kunde darauf antwortet und in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion trifft. Das heißt, also, wenn ich diese drei Dimensionen habe, Prozesskennzahlen ganz auf der, ich sag mal, auf der Mikroebene, die Einschätzung des Kunden, sei es nun durch Satisfaction Indizes oder durch NPS, in der Mitte und dann verbunden mit den Geschäftskennzahlen. Ich glaube, das macht heute ein gutes, modernes und performantes Cockpit aus. Wenn wir uns dann aber nochmal darüber unterhalten, was ist denn noch kundenindividuell eigentlich in so einem Cockpit drin, dann hängen die Prozesskennzahlen, die man da auswertet und in das Cockpit mit reinnimmt, sehr stark von der aktuellen Situation des Kunden ab. Ich habe am nächsten Donnerstag ein ganz wunderbares Meeting mit der Maxi Schmidt von Forrester, wo wir uns mal darüber unterhalten, bei der Value Irritant Matrix, ob es da nicht unterschiedliche Kennzahlen braucht für diese vier Quadranten. Das finde ich eine super Idee und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass beispielsweise, wenn es um Automation und Self-Service geht, also bei allem, wo der Kunde eigentlich einen Mehrwert sieht, aber das Unternehmen nicht wirklich, weil es Geld kostet, dass es darum geht, eigentlich das Kundenproblem möglichst rasch und effortless entsprechend hier eigentlich zu lösen. Also dass da sowas wie ein Customer Effort Score unwahrscheinlich interessant ist, während es bei einem werthaltigen Gespräch vielleicht die Frage ist, ist das Erlebnis so wow einer Beratung, dass der Kunde sagt, ja, das ist eine 9 oder 10 auf einer NPS-Skala, oder ist da vielleicht sogar die Frage, haben wir es denn geschafft, einen Verkauf zu realisieren? Ja, nein, und wenn ja, in welcher Umsatzhöhe? Die viel, viel relevantere Kennzahl. Und das ist für mich momentan eigentlich das Spannende, und ich glaube, dass es da noch eine ganze Menge an Forschungsbedarf gibt und auch an Bedarf, sowas auf, ich sag mal, empirisch gut abgesicherte Füße zu stellen.
Die KPIs, die du gerade geschildert hast, die stammen alle praktisch aus dem Unternehmensinneren, vor allem auch gerade so Prozesskennzahlen. Relativ großen Raum nimmt aber jetzt auch euer neuer Aspekt Outside Inside ein. Was meint ihr damit und warum wird das so wichtig?
Sie haben ja so das Basic von Outside Inside eben schon gesagt, also Kundenzufriedenheit oder NPS, das macht heute ja auch irgendwie jeder. Das ist aber nicht so die einzige Form von Feedback, die ich mir dann abhole durch Umfragen. Ja, es gibt ja auch Kunden, die machen überhaupt gar keine Umfragen mit, aber auf der anderen Seite gibt es eine Menge Kunden, die schreiben Reviews, wenn sie sich gefreut oder geärgert haben, auf Google, auf Amazon und wo auch immer. Und auf der anderen Seite beschweren die sich auch vielleicht das eine oder andere Mal beim Unternehmen. Das heißt also, wir haben eine Fülle auch von unstrukturierten Daten, von Textdaten, von kontextsensitiven Daten, da die es auszuwerten gilt. Das ist aber auch nur, ich sag mal, wenn man so Fußball vergleicht, das ist Bundesliga, ja. Also so richtig Champions League wird das eigentlich erst, wenn ich verstehe, was die Motivation und die Werte meiner Kundschaft sind. Und ich versuche ja immer wieder eigentlich Kundenmanagement von dem Aspekt der Beziehungen, vom Werteaustausch zu denken. So, und was ein Kundenwert monetär zu berechnen ist, das weiß man heute. Aber was sind eigentlich die Werte der Kundschaft, die dagegen liegen? Und auch dort gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Methoden der Marktforschung, eigentlich Motivationsforschung zu machen anhand einer Customer Journey. Also geht's ja darum, nicht nur zu fragen, was hast du erlebt? War das gut, war das schlecht? Sondern vielleicht noch so zwei weitergehende Fragen zu sagen, was bedeutet das denn für dich, um psychologische oder rationale Konsequenzen auch zu finden? Also beispielsweise, was hast du erlebt? Da war eine große Schlange, an die musste ich mich anstellen. Was bedeutet das für dich? Ja, ich kann meine Zeit nicht frei einteilen. Und dann gibt es eben halt noch eine darauf aufbauende Frage, warum ist das für dich wichtig? Naja, weil ich ein hohes Autonomiebedürfnis habe. Weil ich ein hohes Bedürfnis habe, meine Zeit so einzusetzen, wie ich das für richtig halte. Und ich glaube, diese Motivation, die dahinter steht, ja, dieser Wert, selbstständig und frei über die eigene Zeit zu entscheiden, der gibt auch kommunikativ im Unternehmen wieder ein enormes Spektrum her, um beispielsweise ein Markenversprechen, ein Werbeversprechen so überzeugend zu formulieren, dass, wenn man es einhalten kann auf der Experience-Ebene, man durchaus erfolgreicher ist, als wenn man das nicht machen würde.
Sieht man gut bei Aldi. Aldi hatte immer ein begrenztes Sortiment an Waren. Also wir gehen jetzt mal Aldi Süd 10 Jahre zurück. 137 Artikel des täglichen Bedarfs, Dieter Brandes, Geschäftsführer aus dem Haus. Kein mehr. Kaffee ist immer am Eingang links, Kosmetikartikel sind immer am Kopfende. Und wenn du wieder zur Kasse zurückgehst, ist links Konserven irgendwo. Das heißt, die haben dem Kunden wirklich ganz konsequent auf Convenience-Zeitersparnis geachtet. Um das ganze Produkt herum war ein Strichcode, der beim ersten Scannen erfasst worden ist. Im Gegensatz zu anderen Märkten, dreimal drüber ziehen. Preisanfrage, Kasse 17, und dann weißt du, wenn du da in der Schlange stehst, jetzt hast du gelost, weil irgendjemand muss ins Regal, muss das Produkt, den Preis und. Und die haben am Warenausgang die schnellsten Scannerkassen und das kürzeste Band, wo du deine Waren lieber ganz schnell in deinen Wagen packst oder der erste Artikel, der eingescannt ist, fliegt schon hinten runter irgendwo. Die haben ihren ganzen Laden auf Zeitersparnis getrimmt. Und jetzt aus CX-Sicht, wenn ich einen Kunden habe, dem Zeit ein hohes Gut ist, was Nils gerade angesprochen hat, und wenn da alles, was ich tue, darauf einzahlt, dem Kunden keine Zeit zu stehlen, passt das gut zu meiner CX-Strategie, ich kann das super gut messen, ich kann es in meinen Produkten, in meiner Mitarbeiterausbildung, all die Mitarbeiter wurden im Übrigen immer darauf getrimmt, in Trainings, ich sag mal, wortkarg zu sein. Nicht unfreundlich, aber auch kein elendlanges Gespräch über Papagei und wie geht's der Schwiegermutter zu führen. Und die haben die schnellsten Scannerkassen. Alles hat darauf eingezahlt, dem Kunden die Zeit nicht zu stehlen. Wert für den Kunden war Zeit, war für den Kunden überall nachvollziehbar. Und dann passt das, was Nils gerade gesagt hat, Wert für den Kunden. Wir gucken immer sehr viel Wert fürs Unternehmen, aber ich glaube, CX heißt auch, bin ich denn in meiner CX-Strategie wirklich so getuned mit den Bedürfnissen meiner Kunden, dass ich deren Bedürfnisse wirklich in allem, was ich tue, so explizit umsetze, dass er das, was für ihn einen Wert bedeutet, dann auch wirklich wiederfindet.
Jetzt ist Aldi ja, so wie du es schilderst, wäre es fast wie ein Leuchtturmprojekt, aber Aldi war jetzt kein Leuchtturmprojekt.
Nein.
Was ja sehr, sehr hilfreich war, mal zu zeigen, wie die unterschiedlichen Facetten einzahlen auf ein Gesamtbild. Und ich habe euch verstanden, dass Leuchtturmprojekte vor allem das Zusammenspiel der Einzelausprägungen auf den Dimensionen, die ihr im CX-Trendradar habt, gut widerspiegeln soll. Ist das das einzige Kriterium, für was ihr angewendet habt, um ein Unternehmen als Leuchtturmprojekt zu qualifizieren? Oder wie seid ihr auf diese Projekte gekommen?
Ein Leuchtturm ist ja per se, per Definition ein Gebäude, was herausragt über die normalen Einfamilienhäuser weg. Also ein Leuchtturm ist also insofern auch ein Projekt, was in seiner Form herausragend ist, weil es eine spezielle Herausforderung gab, die von diesem Unternehmen in einer ganz besonderen Art und Weise umgesetzt worden ist und erfolgreich umgesetzt worden ist. Und bei den Projekten, die wir in dem Trendradar vorgestellt haben, sind es immer Projekte, wo sehr schön die Vernetzung der Themen rausgekommen ist. Also Kultur plus Prozess plus eine Technologie, das ist bei allen den Projekten so. Also das Kriterium für ein Leuchtturmprojekt ist, es ist höher als ein Einfamilienhaus und kann anderen als Orientierung dienen, wie man etwas mit der Vernetzung der Themen, gutem Management, guter Führung, guten Prozessen, guter Technologie erfolgreich umsetzt.
Nils, was hast du gelernt aus den Leuchtturmprojekten, die ihr hattet? Was ist dir da besonders im Kopf geblieben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier jetzt verstanden habe, welch großen Wertbeitrag eigentlich Agilität bietet und die Anwendung, die richtige Anwendung agiler Methoden. Das ist etwas, was mich doch sehr sehr tief beeindruckt hat. Also insbesondere, wenn wir uns so Projekte wie beispielsweise bei der Signal Iduna anschauen oder auch die Art und Weise, wie eine Smart umgeht mit der Frage, wie eigentlich einzelne Gruppen miteinander zusammenarbeiten, immer direkt im Hinblick auf den Kunden, glaube ich, dass wir hier jetzt eigentlich dadurch, dass wir sehr, sehr viel mit Prototypen arbeiten, wesentlich Kunden, aber auch mitarbeiterzentrierter sind. Und das ist so ein Aha-Effekt, den ich gehabt habe, über die Projekte hinweg. Der zweite Aha-Effekt ist für mich eigentlich nochmal gewesen, welche Aspekte eigentlich Analytics haben. Wir haben Analytics ganz häufig eigentlich, gerade wenn es darum geht, dass Interaction Analytics gemacht wird, sehr stark unter dem Gesamtgesichtspunkt gesehen, Fehler vermeiden. Und wir haben hier jetzt doch mit einer ganzen Menge an Unternehmen uns unterhalten, die Analytics einsetzen, um zu sagen, wir versuchen Stärken nochmal herauszuarbeiten und Stärken allen im Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, so eine sehr positive Anwendung, gerade von Voice Analytics, das fand ich super spannend. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, diese Leuchtturmprojekte, die wir dieses Jahr gehabt haben, das ist so ein erster Schritt sicherlich gewesen. Erster Schritt der Gestalt, dass wir mal gesagt haben, wie systematisieren wir denn überhaupt Leuchtturmprojekte? Was heißt das für uns und was bringt das? Und jetzt haben wir ja den großen Aufruf gehabt zur CX-Dialog, dass wir gesagt haben, also bewerbt euch bei uns. Wir sind durchaus daran interessiert, mehr als 3 Leuchtturmprojekte vorzustellen im nächsten Jahr. Und die ersten Bewerbungen sind auch schon reingekommen, nämlich hier von der BLS, der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn in der Schweiz, obwohl die gar nicht mehr so heißt, die heißt nur noch so BLS. Aber da habe ich ein ganz wunderbares Gespräch gehabt mit dem zuständigen Kundenmanager, was wir jetzt demnächst auch auf meinem Podcast dann entsprechend veröffentlichen. Also es ist wirklich, wirklich interessant und die Systematik, die wir jetzt entwickelt haben, die trägt relativ gut.
Abschließend noch die Frage, wird es auch 2023 ein CX-Trendradar geben? Und was wird dann die überraschendste Entwicklung sein für die Unternehmen? Nils.
Was wird dann die überraschendste Entwicklung sein?
Ja, was glaubst du, was wird dich wirklich überraschen, dass das dann in Realität geworden ist?
Du erwartest hier einen Spoiler von mir. Der Spoiler ist, es wird auch 2023 ein CX-Trendradar geben.
Den Cliffhanger habe ich dir vorgelegt, den Spoiler.
Und was dann das Überraschendste sein wird, darüber unterhalten wir uns in so einem vierten Zusammentreffen. Peter Pirner mit Harald Lehmann.
Ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich glaube, wir hatten zu dritt auch wieder viel Spaß und ich hoffe, alle, die uns zuhören, haben genauso viel Spaß, wie wir jetzt hatten. Spannend ist es allemal. In den Shownotes werde ich auch alle Links geben, wo man den CX-Trendradar runterladen kann. Und ja, euch beiden ganz herzlichen Dank wieder und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Danke, Peter. Wir verdanken uns bei dir, Peter. Mach's gut. Ciao.
Das war der zweite Teil der Folge von CX Talks, die sich mit dem CX Trendradar 2022 beschäftigt. Hat dir die Folge gefallen? Dann bewerte uns doch positiv bei deinem Podcast-Anbieter. Möchtest du weiterführende Informationen und Downloadmöglichkeiten zum CX Trendradar? Das findest du in den Shownotes hinterlegt. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Ich freue mich immer über Feedback meiner Hörer. Meist erreicht mich das völlig unerwartet über eine LinkedIn-Nachricht oder jemand schickt eine Mail. Ich fände es wirklich großartig, wenn noch mehr Hörer von CX Talk sich aktiv am Programm beteiligen würden. Habt ihr Themenwünsche, einen interessanten Gast aus der Praxis? Schreibt mir unter pirner@cx-talks.com. Besucht die Website und jetzt neu auch die Seite www.cx-talks.tv. mit dem Videoangebot von CX Talks. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.